Spurensuche.
Spurensuche.
Spurensuche. Und damit hey und herzlich willkommen zu Folge 2. In dieser Folge geht es um das Suchen als Voraussetzung einer künstlerischen Arbeit. Dafür begleiten wir den Künstler Florian Tate. Florian Tate lebt und arbeitet hier in Freiburg und ist Teil der neuen Ausstellung Spurensuche im Pieck-Museum. Die Voraussetzung seiner Arbeit sind sogenannte Walks. Das sind Wanderungen durch die Natur oder auch durch Städte. Sowohl hier in und um Freiburg als auch zum Beispiel in Paris, wo der Künstler seine Residenzzeit verbracht hat. Auf diesen Walks sucht Florian Tate Gegenstände. Und mit diesen Gegenständen oder auch Fundstücken fertigt er seine Arbeiten an. Sie sind also die Grundlage seines künstlerischen Schaffens.
Also, ja, das ist tatsächlich irgendwie so ein, ich denke, so ein Fahrradreflektor oder so aus einer Speiche könnte das sein. Gibt es ja, wenn das Licht drauf fällt, das ist dann, also du siehst es ja jetzt schon, wie das arbeitet und wie es auch hier ausschaut, dann hat es gerade ausgestrahlt, wie das auch hier auf die, das Licht ausstrahlt.
Der Fahrradreflektor ist eines von 7 Fundstücken, die Florian Tate auf unserer heutigen Wanderung findet. Oft werden aus diesen Fundstücken sogenannte Tools. Tools, das heißt einfach Werkzeug, und ist dann das, womit Tates Arbeiten angefertigt werden. Also Fahrradreflektor anstatt Pinsel. Dafür werden die Fundstücke mit breitem Klebeband und Gaffertape umwickelt. So sind sie besser greifbar. Mit den umwickelten Tools arbeitet sich Tate an ungefähr DIN A5 großen Pappelholzplatten ab. Er kratzt sich damit durch die Platten, hinterlässt Spuren auf den Platten und untersucht damit die gefundenen Gegenstände. Dabei werden die Tools abgerieben, werden kleiner, gehen sogar kaputt. Und Tate geht dabei auch an seine eigenen körperlichen Grenzen, bis eine Platte beendet ist. Die Tools sind bei dieser Arbeit wie eine Prothese oder Verlängerung des eigenen Arms.
Also die Durchführung, wie ich die Platten zuzeichne, aufkratz, untersuche, die Abriebe von den Fundgegenständen festhalte, das ist schon sehr systematisch. Das fängt oben links an und dann endet es unten rechts. Und ich versuche nach einem gewissen System, was ich selbst definiert habe, arbeite ich mich durch die Platten durch. Die erste Arbeit, die entstanden ist, waren so über 800 von den Platten. Das war wie so ein Kreuzschraffur, also es war wirklich wie so ein Zuschraffieren. Dann habe ich aber überlegt, wie kann ich noch einfacher arbeiten? Also es war wirklich so ein bisschen zu kompliziert. Und die einfachste Art und Weise ist eigentlich tatsächlich, ich fange oben links in der Ecke an und dann schreibe ich mich das so nach rechts, kritzel ich mich so durch oder kratze mich durch oder reib mich durch. Das sind ja so dieses Kratzen, Reißen, Pressen, Schaben, Auftragen, Abtragen. Ich greife da auch nicht mehr ein, dass ich sage, die Stelle, die gefällt mir jetzt nicht oder so, sondern die wird dann so belassen, wenn da nichts passiert, wenn kein Abrieb stattfindet von dem Gegenstand. Oder wenn der Kugelschreiber bricht und keine Farbe mehr hergibt, dann ist es halt so. Aber trotzdem wird das weitergeführt, bis ich am Ende bin.
Bevor wir auf unseren Walk losgehen, treffen wir uns im Pieck-Museum. Wir schlendern gemeinsam durch die Ausstellungsräume. Und ich möchte wissen, was Tate an diesem doch so repetitiven Vorgang reizt.
Da interessiert mich auch tatsächlich der Moment, wenn so ein Stift bricht oder wenn Momente auftreten, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Oder die nicht so zu erwarten war. Also man hatte vielleicht ein Bild im Kopf oder eine Idee, wie es aussehen könnte. Und ich finde es eigentlich wunderbar, wenn das nicht bestätigt wird, sondern wenn es was ganz anderes wird. Also wenn der bricht und plötzlich strömt da die Farbe auf so eine Platte raus und ich arbeite mit meinem ab durchschreiben, durchzeichnen, durchkratzen weiter.
So sind in den letzten 6 Jahren über 2000 Holzplatten entstanden. Bearbeitet mit Kugelschreibern und Buntstiften, Zweigen, Nägeln und Plastikstücken. Das Überraschende, Ungewisse und immer Neue fasziniert Florian Tate. Sowohl bei seinen Arbeiten als auch auf seinen Walks. Wie bei den Arbeiten ist die Voraussetzung für dieses immer wieder Überraschende, aber eben ein repetitiver, gleichförmiger Vorgang. Bei seinen Walks ist es das Laufen. Es ist 7.40 Uhr und wir treffen uns am Bahnhof im Kirchzarten, um gemeinsam auf einen Walk zu gehen. Für mich ist das früh. Normalerweise esse ich jetzt gerade leicht verschlafen Frühstück und logge mich für die erste Zoom-Vorlesung des Tages ein. Tate geht oft so früh morgens los.
Also es ist jetzt schon eher abends so mittelfrüh, aber sonst gern, also so 6 Uhr oder so auf dem Zug ist schon oft. Ja. Also dann ist es halt so, je früher du losgehst, also manchmal auch im Sommer um 5 oder so, dann hast du halt ein ganzes Zeitspektrum, bis es wieder dunkel wird. Und da kann es halt wirklich gehen auch.
Dieses Zeitspektrum nutzt Florian Tate auch aus. Sowohl bei Walks durch die Berge um Freiburg, als auch bei Gängen durch die Stadt. Dass er 15 Stunden am Stück unterwegs ist und läuft und Fundstücke sucht, ist keine Seltenheit. Er trinkt und isst beim Laufen. Bei seinen Walks in der Natur schläft er sogar draußen. Dabei testet Tate immer wieder die eigenen Grenzen aus. Sowohl bei der Arbeit an der Holzplatte, als auch bei der Suche nach Fundstücken oder Tools.
Ich würde gar nicht sagen, dass es darum geht, immer so aus der Komfortzone rauszukommen, sondern eben, das bedingt sich halt irgendwie. Also das ist auch nicht geplant, so dass ich sage, oh, heute gehe ich aus der Komfortzone raus. Sondern das ist so die Neugier, die mich da irgendwie halt hinbringt, dass ich so an gewisse Grenzen komme manchmal auch.
Unser heutiger Walk ist geplant und eher entspannt. Wir laufen vom Schauinsland ins Münstertal. Ungefähr 15 Kilometer. Rechts von uns Wald. Links von uns erstreckt sich ein breites Tal. Dahinter sieht man noch die schneebedeckte Kuppe des Bällchens.
Super schön, da gibt es einen Höhenweg. Kannst du von oben vom Schauinsland hier rüber komplett bis vor nach Basel laufen. Und vor allem hier die Strecke ist super spannend um den Bällchen rum. Also siehst du die Schneekuppe oben, die weiße. Dann ist unten, sieht man so einen leichten weißen Strich eigentlich rüber, du siehst ihn kaum, also das ist so sehr abstrakt. Und dann gehst du ungefähr nochmal 500 Meter weiter runter, also wirklich runter, da ist so ein Schrägweg rüber, den kennt gar keiner mehr. Und oben drüber ist so ein heller Weg, den sieht man so, wenn man den Weg kennt. Da ist es halt super spannend auch, weil es ja kommt so auf so viele Wege, die nicht begehen werden oder begangen wurden. Dass das schon so eine Art Wildwechsel geworden ist, weil da halt sind nicht mehr ausgebaut, da sind abgebrochene Brücken drin. Also es gibt schon echt so ein paar wilde Ecken hier noch.
Wir laufen gleichmäßig schnell. Tates Blick bleibt immer wieder am Boden hängen. Er scheint ununterbrochen irgendetwas zu sehen, zu hören, wahrzunehmen. Wir entdecken das Skelett eines jungen Fuchses und hören einen Wildwechsel im nahegelegenen Wald. Ein Eichhörnchen rennt vor uns ins Gebüsch. Wir beobachten minutenlang eine kleine Maus. Und Florian Tate findet Dinge, die ich erst sehe, als er sie schon längst aufgehoben hat.
Oh, schön, das sind jetzt 1 Cent. Das war ganz schön, da ist die Sonne so draufgefallen. Sieht man das? So da oben und dann so durch den Winkel.
Ja. Ein Sonnenstrahl glänzt auf der Oberfläche des 1-Cent-Stücks. Es hat dieselbe Farbe wie der schlammige Waldboden und ist dadurch auf der Erde kaum sichtbar. Erst durch die Spur, die Reflexion von Licht und Schatten auf dem Geldstück hinterlässt, hebt es sich ab.
Also ich kann das manchmal gar nicht so beschreiben. Irgendwie hat es mich interessiert, was das ist. Und manche Sachen liegen dann so offensichtlich da. Also da liegt jetzt ein Stein und das war eher so, was ist das? Und dann angeguckt, na, ganz schön.
Lange Zeit wurden aus beinahe allen Fundstücken von Florian Tate Tools. Mittlerweile dürfen die Fundstücke auch für sich stehen. So auch 2 abgebrochene Stücke eines Steins, die Tate findet. Mit grell pinker, fast graffiti-gleicher Farbe besprüht und ungefähr daumengroß, liegen sie vor uns auf dem Weg.
Aber eben, vielleicht lege ich die auch einfach irgendwie auf den Winkel. Mit den Sachen, was ich gefunden habe, weißt du, dann ist es so ein Winkel und dann liegt es da und dann ist es so die Skulptur von dem Tag.
Wir gehen weiter. Gleichmäßig und zügig, immer leicht bergab Richtung Tal. Solche Wanderungen sind aus Tates künstlerischer Arbeit nicht mehr wegzudenken. Diese Wanderungen waren aber nicht schon immer Teil seiner Kunst.
dass ich so bewusst gemacht habe, das hat eigentlich mit 2016, 17 angefangen. Das ist wirklich so die Idee, die Ausgangsbasis meiner künstlerischen Arbeit auch ist, das Gehen, das Suchen, das Sammeln, Gegenstände untersuchen, die ich finde, mit denen zu arbeiten und das in eine Form zu bringen auch. Und das Gehen hat sich dann auch verändert, also dass man sich darüber bewusst ist, was ist das Gehen, wie gehe ich, wie gehe ich durch die Straße, durch den Wald, wo liegt der Fokus, wenn ich was entdecke, worauf liegt der? Also es entstehen immer wieder neue Fragestellungen, auch wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs bin und wir uns darüber unterhalten, was ist das jetzt, was wir hier machen.
Was Florian Tate macht, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Von getrennten einzelnen Reihen zu einer einzigen großen konzeptionellen Arbeit.
Ich rede ja nicht von einer Serie von 20, 30 Arbeiten, sondern ich rede von einer Serie von über 2000 Arbeiten, die konstant systematisch durchgeführt werden. Und dann entdeckt man trotzdem bei jeder Arbeit wieder was Neues. Also und die ersten Arbeiten bis zu denen, die jetzt entstehen, die sind ja wahnsinnig unterschiedlich auch. Also von der Farbigkeit, da hatte ich, das hätte ich ja nicht gedacht, dass es mal in so eine Richtung geht. Also das erzeugt ja auch nochmal eine ganz alte, andere Spannung, wenn ich die Platten von vor 3 Jahren kombiniere mit den aktuellen Platten und eben mit dem, was schon entstanden ist, auch weiterarbeite. Also dass der Gedanke, die Arbeit ist jetzt abgeschlossen, 2015, und das ist ja auch okay, ja, wenn sie abgeschlossen sind oder wenn sie es wären. Aber mich reizt es tatsächlich, die Arbeiten auch immer wieder zu zeigen und rauszuholen und mit denen weiterzuarbeiten, eben, dass sie kombiniert werden plötzlich. Also das interessiert mich eigentlich, was mache ich mit den Arbeiten, die ich so auch produziere. Also es ist ein kleines Format, ich kann ja sehr viel produzieren, ohne dass es, warte mal jetzt, wo lang gehen wir? Links oder rechts, gucken wir mal, was die Schilder sagen. Gehen wir nach da. Und das ist ja dann die Frage eben, also da produziert man dann vielleicht für ein Projekt oder eine Ausstellung und dann nimmt man die Arbeiten wieder mit, archiviert sie, lagert sie ein. Dann werden die vielleicht im besten Fall nochmal irgendwann gezeigt in 10 Jahren oder nochmal im selben Jahr oder wenn es da neue Projekte gibt, dann muss man schon wieder neu produzieren und das ist ja auch, also ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn man Arbeiten, die man gemacht hat, auch öfters zeigt in unterschiedlichen Kontexten und über Jahre hinweg auch. Also warum soll ich ein Bild machen für eine Ausstellung und das war's dann? Also ich finde es eher spannend, wenn die Arbeiten öfters in anderen Kontexten gezeigt werden.
Durch die Kombination der einzelnen Arbeiten entsteht ein sich immer wieder wandelndes Gesamtkunstwerk, das selbst Tate noch nie in seiner Gesamtheit gesehen hat.
Also das meiste, was ich gesehen habe, das waren 480 Platten. Das war im Kunstmuseum Singen. Da hatte ich 480 Platten auf einer Wand. Das waren 8 Meter auf 2,50 Meter ungefähr. Das ist ein sehr großes Format. Das interessiert mich total, wirklich mal das ganze Format zu sehen, die Größe, das Volumen ja auch. Also das ist ja auch ein Volumen, was in den Raum reingeht und eine Zeitlichkeit, die das sichtbar wird. Also es ist einfach so die große Frage nach dem Gesamten, wie das überhaupt aussieht, die sich für mich noch nicht bestätigt hat tatsächlich. Also ich konnte es nicht sehen bis jetzt. Am Anfang konnte ich sehen, als es so 500 Platten waren oder als ich wusste, jetzt gut, jetzt habe ich da die Ausstellung und das sind 800. Das ist schon so, da kriegt man so ein Gedanke, wie groß das sein könnte. Das ist auch das, was mich daran hält, es weiterzumachen auch, was sich die Frage nach stellt, wie groß wird es oder was ist es dann noch irgendwann?
Wie viele Kisten man mit dieser Masse von 2000 Arbeiten füllen kann, wie viele Stapel bauen und Wände behängen, sehe ich ein paar Wochen später. Ich besuche Florian Tate in seinem Atelier. An einer Wand stehen auf schmalen Aluwinkeln Dutzende Holzplatten. In sattem Frühlingsgrün, diffusem rot-rosa-orange und stahlgrau. All diese Arbeiten wurden mit Kugelschreibern, Bunt- und Bleistiften angefertigt. Sie wirken wie bunte vertikale Gebirge, voller schmaler, verzweigter Schluchten und dazwischen rausragenden Bergketten. Wir setzen uns. Florian Tate zeigt mir einen matt-weißen Werbekugelschreiber. Auch er ist ein Fundstück und jetzt ein Tool. Tate sitzt vornübergebeugt an seinem Tisch und schließt den Kugelschreiber fest in seine Faust. Die Kugelschreibermine und ein Rest von dem weißen Plastik schauen dabei zwischen seinen Fingern hervor. Keinen Wimpernschlag später werden marineblaue, tiefe Striemen im Holz sichtbar. Gerollte Holzspäne-Stückchen verteilen sich um die Kugelschreibermine, die sich immer wieder in das weiche Holz frisst. Um Florian Tate herum, auf dem Tisch verteilt, liegt ein kleines Meer weiterer Kugelschreiber. Sie sehen aus wie angespitzt. Die Mine ist beinahe verschwunden. Der obere Teil des Plastiks abgerieben und glatt poliert. Zum Schreiben kann man diese Stifte nicht mehr benutzen. Eher als Nähnadeln. Mittlerweile sieht auch der Kugelschreiber in Florian Tates Hand ganz abgerieben aus. Und der Abrieb des Kugelschreibers auf der Holzplatte ist auch nicht mehr blau. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, eine metallene Kugelschreibermine so leicht klein kaputt und non-existent zu kriegen. Aber genau das ist passiert. Jetzt erscheinen blass-weiße glänzende Täler auf der Oberfläche der Holzplatte. Florian Tate wechselt die Hand, hält den Kugelschreiber nun in der linken Faust. Das Holz glänzt und glitzert beinahe in den durch das Fenster einfallenden Strahlen der morgendlichen Sonne. Tate stellt die Arbeit auf einen noch leeren Aluwinkel an der Wand.
Ja, ist ganz schön.
Ungefähr auf halber Höhe der Arbeit sieht man noch einmal ein paar blassblaue Farbspuren. Der Rest glänzt hölzern weiß.
Was halt sein kann, dass es ausreicht. Das ist ein normaler Kugelschreiber. Wenn Sonne drauf kommt, ist es wahrscheinlich irgendwann weg. Du hast das Relief gemacht.
Der Kugelschreiber liegt angespitzt und abgerieben auf dem Tisch. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie leicht der ganze Prozess aussah. Die Spuren im Holz und am Kugelschreiber wirken so massiv und endgültig. Dabei hat das Anfertigen der Arbeit an sich keine 10 Minuten gedauert. Zurück auf unsere Wanderung, die sich dem Ende zunähert. Wir kommen an einem kleinen Bahnhofshäuschen mitten im Nirgendwo des Münstertals an, kehren aus einer Umgebung, in der wir die einzigen Menschen der Welt hätten sein können, zurück. Im Zug merke ich, dass ich trotz der nur 15 Kilometer doch ganz schön müde bin. Müde und irgendwie stolz. Über die beiden Steine und den Fahrradreflektor, das ein Centstück und einen zerrissenen Kabelbinder, ein rot lackiertes Stück Holz und einen verbogenen Metallhaken. Kleine Skulpturen eines Tages. Im Peak werden über 2000 Arbeiten von Florian Tate gezeigt. Mehr als jemals zuvor. Sie stehen in Stapeln auf dem Boden, hängen an den Wänden, werden immer wieder ausgetauscht und umgebaut. So entsteht ein komplett wandelbarer Ausstellungsraum, der die Menge und Masse von 6 Jahren Schaffen zeigen kann. Außerdem werden die Kugelschreiber und Stifte, also Teile von Florian Tates Tools, das erste Mal gezeigt. Die Ausstellung heißt Spurensuche und läuft noch bis zum 27. Februar. Und auch hier gibt's in den nächsten Wochen noch einiges zu hören. In 2 Wochen, also am 8. Oktober, besuche ich den Künstler David Semper. Bis dahin, ich freue mich schon auf euch und ciao!